Liebe Gemeinde, der Spruch besser reich und gesund als arm und krank geht auch einem Christen leicht über die Lippen. Tja, und das ist die Frage. Kann ein Christ in dieser Welt reich sein? Kann er mächtig sein, erfolgreich sein, einflussreich, beliebt? Die einen sagen, nee, das geht auf keinen Fall. Es geht nur um den Preis der Anpassung. Und andere sagen, ein Christ muss reich sein. Wenn ein Mensch unter dem Segen Gottes lebt, muss er doch reich sein. Und dann lieber das Auto mit dem Stern vorne dran fahren als Gogomobil. Ein Christ fährt ein großes Auto. Sie wissen, dass es da eine ganze Bewegung gibt in Amerika, The Health, Wealth, Prosperity Movement, was wir so unter dem Begriff Wohlstandsevangelium kennen. Kann ein Christ reich sein? Was sagt die Bibel, was sagt Gott selbst dazu? Auch unser Buch Daniel, durch das wir uns ja im Rahmen unserer Predigtreihe hindurcharbeiten, gibt uns darauf eine Antwort. Und diese Antwort lautet zunächst eindeutig, ja. Das geht durchaus, dass ein Mensch, der mit Gott lebt, der im Gehorsam Gott gegenüber lebt, etwa einflussreich ist. Dass er ein gewisses Maß an Macht hat. Daniel und seine Freunde machten Karriere am babylonischen Hof. Oder Josef, einige Jahrhunderte vorher, beim Pharao in Ägypten, in sehr einflussreicher Position. Und interessant dabei, Daniel wurde nicht trotz seines Glaubens, sondern gerade wegen seines Glaubens an den lebendigen Gott so einflussreich. Und seine drei Freunde mit ihm. Erst von Gott bekamen sie ja die Fähigkeiten, die ihnen dann später so viele Türen am babylonischen Hof öffnen sollten. Das kann also durchaus passieren, dass Gottes Leute in dieser Welt Anerkennung finden, dass sie Einfluss gewinnen, dass sie Ansehen genießen. Das ist für sich genommen noch überhaupt nicht anrüchig. Und dennoch bleibt für Christen in dieser Welt immer eine letzte Spannung. Wir mögen uns noch so gut eingerichtet haben. Entschuldigung. Wir werden dennoch in den Strukturen dieser Welt niemals ganz zu Hause sein. Wir werden die Spannung, die zwischen dem Reich Gottes auf der einen Seite und den Reichen der Welt auf der anderen Seite besteht, früher oder später immer zu spüren bekommen. Manchmal stärker, manchmal schwächer. Der Hebräerbrief im Neuen Testament sagt in Kapitel 13, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und Paulus warnt uns im Römerbrief Kapitel 12 ganz am Anfang, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und ich denke, die allergrößte Gefahr ist für uns als Christen dann gegeben, wenn uns unsere Stellung, unser Status in dieser Welt oder auch unsere wirtschaftliche Absicherung so lieb und so wichtig geworden sind, dass wir sie um keinen Preis mehr riskieren wollen. Selbst wenn uns das in Konflikt mit dem Willen Gottes bringen sollte. Auch Daniel und seine Freunde hätten sehr leicht, menschlich leicht in diese Falle hineintappen können. Denn sie hatten Karriere gemacht, und zwar saubere Karriere. Ohne krumme Touren, ohne faule geistliche Kompromisse. Sie gehörten zu jener jungen jüdischen Elite, die im ausgehenden 6. Jahrhundert vor Christus deportiert wurde nach Babylonien, als Nebukadnezar die Weltherrschaft gewann. Und diese jungen jüdischen Männer durchliefen dort am babylonischen Hof eine Art diplomatische Ausbildung. Und während dieser Phase, das haben wir gesehen in den bisherigen Predigten, verleugneten sie ihren Glauben nicht. Sie gaben nicht klein bei. Sie passten sich nicht an. Und sie kamen trotzdem in höchste Ämter. Und vielleicht haben Sie noch im Ohr, die meisten von Ihnen, wie Kapitel 2 endet. Daniel Kapitel 2. Da heißt es, und der König, nach all den Geschehnissen davor, erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel, also über die Provinz Babel steht da wörtlich, und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel bat den König über die einzelnen Bezirke in der Provinz Babel, Schadrach, Meschach und Abednego zu setzen. Daniel aber blieb am Hofe des Königs, so als eine Art Chefberater. Also hatten auch die drei Freunde Karriere gemacht. Aber dann kam der Tag, da wurde diese Karriere mit einem Schlag beendet. Und innerhalb von Stunden, innerhalb weniger Stunden wurden aus Regierungspräsidenten Staatsfeinde. Was war passiert? Am Ende von Kapitel 2 könnte man noch denken, letzten Sonntag, jetzt hat Nebukadnezar, der große Herrscher dieses Reiches, seine Lektion gelernt. Jetzt hat Nebukadnezar endlich kapiert, der lebendige Gott ist zu fürchten. Der Gott der Juden, der Gott Daniels. Und es ist nicht gut, sich in einen Widerspruch zu diesem allmächtigen Gott zu begeben. Aber es dauert nicht lange, vielleicht 2 bis 3 Jahre, wir können das nicht genau nachrechnen, aber es sind wahrscheinlich nur wenige Jahre. Da beschwört Nebukadnezar für Daniels Freunde schon die nächste gefährliche Situation herauf. Und er bringt sich selbst damit in Gefahr. Also um 600 vor Christus geschieht das. Die Ereignisse von Kapitel 2 hatten wir etwa datiert auf 603 vor Christus und jetzt bewegen wir uns weiter in Richtung 6. Jahrhundert, also 600 vor Christus etwa passiert das. Daniel selbst, das werden Sie gleich sehen, ist diesmal nicht betroffen. Er ist bei diesem Ereignis nicht dabei. Wir wissen nicht warum. Vielleicht war er im Ausland. Vielleicht hat er Urlaub. Vielleicht musste der persönliche Beraterstab Nebukadnezars zu diesem Anlass nicht präsent sein. Wir wissen es nicht. Aber jedenfalls rücken jetzt die drei Freunde in den Fokus, in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. Und ehe sie sich's versehen, sind sie mittendrin in einer knallharten Machtprobe. Und das ist unser Thema heute Morgen. Wenn Sie eine Überschrift für dieses dritte Kapitel suchen, dann schreiben Sie drüber die Machtprobe. Darum geht es nämlich. Alles beginnt mit einem riesigen Standbild. Aber diesmal ist das riesige Standbild nicht Teil eines Traumes, den Nebukadnezar hat, wie in Kapitel 2, sondern diesmal steht das wirklich da. Dort in der Ebene Dura im Lande Babel. Hören wir die ersten 6 Verse. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen zusammen die Fürsten, die Würdenträger, die Statthalter, die Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Lande, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Sie merken schon, das kommt immer wieder, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Er hat es gemacht. Das ist seine Sache. Das ist seine Macht, um die es hier geht. Und der Herold, Vers 4, rief laut, es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen, wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zithern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Das ist die Situation. Dieses Monstrum von Bild war etwa 3 Meter breit, jetzt umgerechnet auf unsere Maße, und 30 Meter hoch. So können Sie sich das vorstellen. Natürlich nicht annähernd so hoch wie die Freiheitsstatue in New York, die Statue of Liberty, die hat 96 Meter. Auch nicht so hoch wie diese große Jesus-Statue in Rio de Janeiro, die ist noch 4 Meter höher, also 100 Meter. Aber immerhin 30 Meter hoch ist auch schon ganz gut. Und etwa 100 Jahre danach, nach dieser Statue, wurde der Koloss von Rhodos gebaut. Hat vielleicht auch schon mal jemand von Ihnen gesehen. Der war noch ein paar Meter höher als dieses Standbild dort in Babel. So, wir hatten ja schon Nebukadnezars Vorliebe für solche Statuen vor einigen Wochen bedacht. Ja, er verehrte solche Götzen. Er liebte es, überall Standbilder aufzustellen, und diesmal will er sich selbst ein Denkmal setzen. Dieses Denkmal soll seine Herrschaft festigen, es soll seinen Machtanspruch unterstreichen. Das ist die Absicht hier. Vielleicht hatte er die Worte Daniels noch im Ohr, als Daniel diesen Traum erklärte mit dieser großen Figur, deren Kopf aus Gold war. Und Sie wissen, was Daniel dem Nebukadnezar gesagt hatte bei der Deutung dieses Traumes. Er hatte ihm gesagt, das goldene Haupt bist du. Und das hat den Nebukadnezar natürlich gefreut. Goldenes Haupt wird er sich gesagt haben. So viele Völker und Sprachen unter meinem Zepter, so viele Nationen in meinem Machtbereich. Und wenn die dann bei Hofe vorsprachen, dann sagten sie immer, der König lebe ewiglich, der König lebe ewiglich. Ich frage sie, wer soll da noch besonnen und bescheiden bleiben? Nebukadnezar jedenfalls blieb es nicht. Und da dürfte ihm irgendwann diese Idee ins Herz und ins Hirn geschossen sein, ein Denkmal, das wäre es doch. Ein Symbol meiner Macht, gestiftet von mir, geweiht von mir, überzogen mit Gold, das wird Eindruck machen. Und dieses Standbild war nicht unbedingt eine Nachbildung Nebukadnezar selbst, wie man annehmen könnte, so wie da mit dem Ernst August vom Hauptbahnhof bei uns in Hannover, sondern wahrscheinlich repräsentierte diese Statue Nebukadnezars Hausgott Marduk. Denn in diesem Gott Marduk sah Nebukadnezar eigentlich den Gott, der ihm diese ganzen Völker zugeführt hatte. Das können Sie an Gebeten, die sich in den Quellen finden, von Nebukadnezar nachprüfen, wo es immer heißt, Marduk, du hast mir die Herrschaft über all diese Völker gegeben. Und nun ist es durchaus denkbar, dass dieses Standbild eben diesen Götzen Marduk darstellte, als Symbol der Einheit all dieser Völker in dem Riesenreich. Nun kann man sich fragen, was erhoffte sich Nebukadnezar davon? Er wollte dieses unüberschaubare, in sich so vielfältige Reich festigen. Und dafür brauchte er ein religiöses Symbol. Das war eigentlich die Absicht dabei. Eine Identifikationsfigur. Er hatte kapiert, um ein solches Reich zu festigen, da reichen militärische Mittel nicht aus. Um ein solches Reich zusammenzuhalten, brauchen wir auch geistig-religiöse Orientierung. Es muss etwas fürs Herz dabei sein, etwas Bewegendes, etwas, das auch die seelischen Bedürfnisse der Leute befriedigt. Und man kann sagen, in machtpsychologischer Hinsicht erwies sich Nebukadnezar als durchaus weitsichtig. Jede Macht, die etwas auf sich hält, pflegt ihre Symbole. Das hatten wir schon beim Turmbau zu Babel. Der Turm zu Babel damals am Anfang, das war ein solches Symbol. Die Menschen wollten sich zusammenrotten und sie sagten, wir brauchen ein Symbol dessen, was wir allein können. Und dann bauten sie diesen Turm oder haben es zumindest versucht. Oder die kommunistische Sowjetunion, die verstand sich als atheistisch. Aber sie kam trotzdem nicht ohne religiöse Symbole aus. Und so pilgerten die Massen, vor allem an dessen Geburtstag, zu Lenins Grab. In diesem Mausoleum dort am Roten Platz. Und das war eine Möglichkeit der Identifikation. Da sollte ihnen gesagt werden, das ist eure Geschichte. Das ist der große Mann, dem wir unser System verdanken. Und so pflegten sie einen Totenkult, der sprichwörtlich geworden ist. Manche behandeln die Flagge ihres Landes fast wie ein religiöses Symbol. Und sie grüßen die Flagge und halten die Hand an das Herz. Das ist nichts dagegen zu sagen, aber ich will nur deutlich machen, jede Macht hat ihre Symbole. Und auch der Weltstaat Babel braucht seine Altäre, um die Leute zusammenzuhalten. Und so lädt Nebukadnezar hier ein zum offiziellen Staatsakt. Es wird in Vers 2 beschrieben, er ruft die ganzen Amtsträger zusammen, alles was Rang und Namen hat, muss also in der Ebene Duna auftreten. Und dann wird dieses Götterbild religiös aufgeladen durch eine hochfeierliche Weihezeremonie. Die Musikkapelle spielt, steht hier in Vers 5, ein ziemlich interessantes Ensemble von Instrumenten haben die da zusammengestellt. Und die werden feierliche Kompositionen zum Besten geben. Das Ganze ist eine sehr emotionale Sache. Und so vereinen sich die Menschen in diesem heidnischen Kult. Die Choreografie des Staatsaktes ist gut geplant und Nebukadnezar kriegt, was er will. Wer das Bild religiös verehrt, der bringt damit nämlich zum Ausdruck, dass er auch den König, der diesen Kult angeordnet hat, dass er auch den akzeptiert und sich dem unterwirft. Und gleichzeitig ist das für Nebukadnezar ein guter Test. Wie steht es mit dem Gehorsam meiner Beamten? Auf wessen Loyalität kann ich mich verlassen? Wie werden sie mitziehen, wenn ich irgendetwas anordne? Das ist ein wunderbarer Test und es ist auch ein gutes Mittel zur Disziplinierung. Alle müssen mitmachen. Alle haben sich zu beugen. Alle haben in Reih und Glied stramm zu stehen. Und man wundert sich in der Tat, wie bereitwillig die alle mitmachen. Wenn Sie mal hingucken in Vers 7, da wird das beschrieben. Sie müssen wissen, dabei handelt es sich ja eher um die Oberschicht. Das waren leitende Beamte. Das waren Wirtschaftsfachleute. Das waren Juristen, die er da zusammenrief. Und Sie sehen, wie problemlos Vers 7 die mitmachen. Als sie nun hörten, den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern und Flöten, alle anderen Instrumente, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen, an. Sie machen mit. Und man könnte sagen, sie haben den König, den sie verdienen. Ja, die Nebukadnezars sind ja oft auch ein Abbild des Geistes ihrer Zeit. Die Nebukadnezars, die prägen den Zeitgeist mit, aber sie schwimmen auch auf den Wellen des Zeitgeistes. Das gilt auch für unsere demokratisch gewählten Nebukadnezars und Nebukadnezarinen. Die prägen den Zeitgeist mit einerseits, aber sie schwimmen auch auf dessen Wellen. Ich mache Ihnen das mal deutlich an dem so aktuellen und immer wieder beliebten Beispiel der Familienpolitik. In früheren Zeiten, noch vor einigen Jahrzehnten, da hätten dieselben handelnden Personen es noch nicht gewagt, etwa das Unrecht der massenhaften Abtreibung einfach auszusitzen. Ich frage Sie, wann haben sich die maßgeblichen Politiker das letzte Mal zum Thema Abtreibung wirklich engagiert, in einer öffentlichen Debatte geäußert? Und an den Zahlen hat sich nichts gebessert. In früheren Zeiten, noch vor einigen Jahrzehnten, hätten es dieselben handelnden Personen nicht gewagt, etwa die außerhäusige Berufstätigkeit der Mütter und Frauen und Ehefrauen massiv zu bevorzugen, auch finanziell, gegenüber jenen Familien, die sich selbst um die Erziehung ihrer Kinder kümmern wollen. Noch vor einigen Jahrzehnten hätten es dieselben handelnden Personen nicht gewagt, wechselnde Lebensgemeinschaften und Patchwork-Verhältnisse rechtlich und finanziell immer mehr den ordentlichen Ehen anzunähern. Denken Sie nur an die Diskussion über das Ehegattensplitting, das so oder so verändert werden soll. In anderen Zeiten hätten es auch die landeskirchlichen Nebukadnezars nicht gewagt, wie das jetzt in einigen Landeskirchen der Fall ist, homosexuelle Partnerschaften kirchlich zu segnen und ihnen damit das Wohlgefallen Gottes zuzusprechen. Verstehen Sie, es gibt so etwas, das will ich daran deutlich machen, wie eine Wechselwirkung zwischen dem Zeitgeist und denen, die auf den Wellen des Zeitgeistes reiten und von ihm profitieren. Und dieser Zeitgeist hier in der Person Nebukadnezars, der fordert von uns bedingungslose Unterwerfung. Wir hatten diesen Predigttext ja unter die Überschrift die Machtprobe gestellt. Und die erste Beobachtung, die ich Ihnen in Ihren Notizzettel diktieren möchte, die erste Beobachtung, die wir hier an unserem Text festmachen, ist folgende. Der Zeitgeist fordert Unterwerfung. Der Zeitgeist fordert Unterwerfung. Und Nebukadnezar will sich unbedingt durchsetzen. Natürlich mit den brennenden Öfen im Hintergrund ist es leicht, die Menschen zum Mitmachen zu bewegen. Die Öfen, sie brennen und sie drohen. Und das funktioniert auch. Nebukadnezar sagt in Vers 6, wer aber dann nicht niederfällt, der soll in den glühenden Ofen geworfen werden und prompt fallen sie alle nieder. Der Zeitgeist fordert Unterwerfung. Zur Zeit der Gemeinden um 100 nach Christus, da waren es die Räucherstäbchen, die sie beim Kaiseropfer anzünden sollten, als Ausdruck der göttlichen Verehrung des Kaisers. Der Zeitgeist forderte Unterwerfung, zündet die Räucherstäbchen an. Und die Christen, die es nicht taten, die wurden elendiglich umgebracht oder anderweitig verfolgt. Von uns wird zurzeit nicht verlangt, vor Standbildern anzubeten oder Kaiseropfer zu bringen. Aber auch von uns fordert der Geist der Zeit gnadenlos Unterwerfung. Und eine Statue, vor der wir niederknien sollen zum Beispiel, das ist der Götze der Political Correctness. Das ist einer unserer Götzen, also dass bestimmte Überzeugungen, die der herrschenden Mehrheitsmeinung widersprechen, die politisch nicht korrekt sind, diese Äußerungen sollen nicht mehr laut oder allzu deutlich ausgesprochen werden. Wir haben dem Diktat der Political Correctness zu gehorchen. Und wer es dennoch wagt und die Schranken der Political Correctness durchbricht, der setzt sich dem Risiko aus, öffentlich geschmäht und zum gesellschaftlichen Außenseiter zu werden. Ich nenne Ihnen mal ein paar Thesen, die so unter das Verbot der Political Correctness in der Regel fallen. Einige Beispiele nur. Zum Beispiel die Aussage, praktizierte Homosexualität ist nach dem Verständnis der Bibel in Gottes Augen Sünde. Das ist ein solcher Satz, der gegen die Political Correctness verstößt. Oder Menschen, die ohne verbindliche Ehe trotzdem zusammenleben, leben nach neutestamentlichen Maßstäben in Unzucht. Auch so ein Satz. Oder wichtige Dogmen der römisch-katholischen Kirche sind Irrlehren und führen die Menschen vom biblischen Glauben weg. Oder Allah ist nicht derselbe Gott wie der Vater Jesu Christi. Oder der Retter Jesus Christus ist der Einzige, der uns in den Himmel bringen kann. Und diejenigen, die ihn ablehnen, befinden sich auf dem Weg in die Hölle, wenn sie nicht umkehren. Alles Sätze, die dem Gebot der Political Correctness zuwiderhandeln. Oder die Welt wurde von einem lebendigen, persönlichen Gott erschaffen und nicht in einem unendlich langen Prozess von Selektion und Mutation, wie das die Evolutionslehre behauptet. Oder es gibt verbindliche und erkennbare Wahrheit. Und diese Wahrheit hat uns Gott in eindeutigen Worten in der Heiligen Schrift offenbart. Wir verstehen das zwar manches nochmal falsch, weil wir fehlbar sind, aber die Wahrheit hat Gott offenbart. All diese Überzeugungen widersprechen dem Götzen der Political Correctness. Und der Zeitgeist fordert Unterwerfung, auch in unserem Land. Und als Sendboten des Zeitgeistes, da sind oftmals wehrtätig natürlich die Massenmedien. Man konnte also in den letzten Monaten zunehmend beobachten, wie Stimmung gemacht wurde gegen bibeltreue Christen. Teilweise so in nebensächlichen Situationen. Da wurde beispielsweise in einer Folge der ZDF-Krimiserie Soko Leipzig ein Gründungsmitglied einer evangelikalen Gemeinde als streng gläubiger Glaubenskrieger dargestellt, dessen Glauben ihn zum Verbrecher und Mörder werden ließ. So in der Soko Leipzig. Oder die Zeit brachte einen Beitrag zu dem evangelikalen Werk Wüstenstrom. Wüstenstrom hilft Homosexuellen, bietet ihnen seelsorgerliche Hilfen an, um zu einer sexuellen Neuorientierung zu finden. Die Zeit hat dieses Glaubenswerk in einer diffamierenden Weise an den Pranger gestellt. Oder anderes Beispiel. Ein christlicher Medienbeobachter schrieb vor einigen Wochen Folgendes. Er habe von einem Journalisten erfahren, dass in manchen Redaktionen selbst von oberster Stelle Anweisungen ausgegeben werden, immer kritisch über Evangelikale zu berichten. Möglichst immer kritisch. Und ein Journalist, der seinen Namen nicht nennen wollte, der habe dann weiter davon gesprochen, dass von verantwortlichen Redakteuren in Artikeln über Christen negative Aussagen zusätzlich eingefügt würden, auch dann, wenn der Autor seines Beitrages das manchmal gar nicht als eigene Meinung vertrete. Vorletztes Beispiel, der Wissenschaftsverlag Springer plant die Herausgabe einer neuen Zeitschrift speziell gegen den Kreationismus. Und nun ist es ja nicht schlimm, Zeitschriften, die für bestimmte wissenschaftliche Positionen stehen, zu gründen und zu veröffentlichen. Das muss ja wohl die offene wissenschaftliche Debatte aushalten. Aber was will dieser Verlag mit dieser Zeitschrift erreichen? Zielgruppe sind vor allem die Lehrer. Die sollen ausgestattet werden, um schöpfungsgläubige Schüler ihnen besser widerstehen zu können. Und da steht dann ein Zitat, es geht vor allem um Lehrer, die in dieser Schlacht an vorderster Front stehen. Da wird also der Kampf gegen den Kreationismus als eine Schlacht an der Front, an der sich die Lehrer befinden, dargestellt, obwohl wir doch von den Lehrern eigentlich erwarten sollten, dass sie in der Lage sind, und viele sind es auch, unterschiedliche wissenschaftliche Positionen sachlich darzustellen. Aber der Springer Verlag will hier eine neue Zeitschrift extra mit dieser kämpferischen Stoßrichtung begründen. Oder noch ein Zitat von einem emeritierten Religionspädagogen, Professor Fulbert Stefensky. Er ist der Ehemann der verstorbenen Dorothee Sölle. Und er hat in der Frauenzeitschrift Brigitte in einem Interview auch über konservativ-evangelikale Gruppen gesprochen und gesagt, die wachsen immer mehr in Deutschland. Und dann hat er die Evangelikalen so dargestellt. Er hat gesagt, manche Menschen ertragen sich selbst nicht mehr. Sie entledigen sich ihres Verstandes und ihrer Wünsche und glauben stattdessen an die Bibel wie an ein Mathematikbuch. Zitat Ende. Ja, Sie merken die Polemik und den Zynismus, der aus diesen Worten spricht. Also wenn Sie der Bibel als dem Wort Gottes vertrauen, dann ertragen Sie sich wahrscheinlich selbst nicht mehr und entledigen sich Ihres Verstandes und all Ihrer Wünsche. Jetzt haben Sie wenigstens mal erfahren, was Sie eigentlich so tun. Und ein allerletztes Beispiel aus Bayern darf, denke ich, hier nicht fehlen. Da hatte eine evangelisch-lutherische Kirchengemeinde aus der Nähe von Ansbach in ihrem Gemeindebrief vor den esoterischen Seminaren einer Frau ohne Namensnennung gewarnt, die in diesem Gebiet regelmäßig stattfanden. So bioenergetische Schnupperkurse, Routengehen, Räucherrituale. Und in dem Gemeindebrief hatte man dann geschrieben, dass das im Gegensatz zum christlichen Glauben stehe. Und wegen der vielen Widersprüche zum Evangelium sei hier äußerste Vorsicht geboten, sich mit diesen Dingen einzulassen. So stand es im Gemeindebrief. Die Frau legte Beschwerde ein beim Verwaltungsgericht München. Und das Verwaltungsgericht München hat dieser Gemeinde verbieten wollen, solche Dinge in Zukunft zu schreiben. Erst vor wenigen Wochen. Weil man die Gefahr einer Wiederholung solcher Aussagen sehe, wollte man eine Unterlassungserklärung fordern. Im Jahr 2007 so vom Verwaltungsgericht in München verfügt. Und natürlich hat die Kirche an dieser Stelle Widerspruch eingelegt und die Sache ist nach meinen Informationen noch nicht endgültig entschieden. Sie merken, was es heißt, der Political Correctness zu widersprechen. Der Zeitgeist fordert Unterwerfung. Und wir in Deutschland, ich sage das ja ausdrücklich, wir können glücklich und dankbar sein für die vielen Freiheiten, die wir in unserer Gesellschaft noch genießen. Uns geht es noch so gut. Aber wir stehen trotzdem in der Gefahr, dass der gesellschaftliche Druck uns ängstlich macht. Und dass da schon eine Schere im Kopf ansetzt, noch bevor man uns äußerlich bedroht. Dass wir bestimmte Dinge schon nicht mehr sagen, weil wir uns Schwierigkeiten ersparen werden. Und dass wir gewissermaßen im vorauseilenden Gehorsam anfangen zu schweigen. Das ist eine Gefahr. Und dann gibt es noch eine weitere Statue des Zeitgeistes, vor der wir uns niederwerfen sollen, die ich noch kurz erwähnen will. Das ist nicht nur der Götze der Political Correctness, sondern da gibt es auch noch den Götzen des postmodernen Lebensstils. Was meine ich damit? Die Political Correctness arbeitet mit Drohung. Der postmoderne Lebensstil arbeitet aber eher mit Verlockung. Ja, der postmoderne Lebensstil sagt, der persönliche Genuss und das eigene Wohlbefinden haben Vorrang vor allem anderen. Ja, natürlich, man sollte dann irgendwann Gutes tun, man sollte sich für das Richtige engagieren, aber alles in Maßen und schon gar nicht zu viel und schon gar nicht so, dass man zu viele persönliche Opfer bringen müsste. Das ist der postmoderne Lebensstil. Und diese Denkweise ist leider auch in viele christliche Kreise eingedrungen. Das sehen Sie etwa am christlichen Büchermarkt und Freizeitmarkt. Alte, gestandene Glaubenswerke bieten inzwischen Wellnesskurse an. Dann habe ich nichts gegen Wellnesskurse einzuwenden. Aber wenn Glaubenskurse sich dadurch hervortun, dass sie in ihren Prospekten viel Aufwand darauf verwenden, Wellnesskurse anzubieten. Und wie kann ich fröhlicher leben und so weiter. Dann ist das ein Symptom, ein Signal. Und dieses postmoderne Lebensgefühl, das droht manchmal auch in unsere eigenen Herzen einzudringen. Der Zeitgeist führt uns am Nasenring durch die Konsumwelt und er hält uns ständig damit beschäftigt, unseren persönlichen Bedürfnissen zu frönen. Und dann darf die Nachfolge Jesu bitte nicht zu viel kosten. Und das Wort Opfer bringen ist getilgt aus unserem Wortschatz. So als hätte Jesus Christus nie gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Auch hier fordert der Zeitgeist Unterwerfung von uns Christen und unseren Gemeinden und unseren Familien. Wie gesagt, der Zeitgeist lockt mit dem modernen Lebensstil, mit dem postmodernen, klassisch postmodernen Lebensstil und er droht mit der Political Correctness. Vers 7. Als sie nun hörten, den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen zittern, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Nebukadnezar gewinnt die Machtprobe im Handstreich, so hat es den Anschein. Und wir können uns das so richtig vorstellen, wie er huldvoll und erhobenen Hauptes die Zeremonie miterlebt. Aber da kommen plötzlich einige chaldäische Männer auf ihn zu, die also auch zu diesem babylonischen Reich gehörten, und stören die harmonische Stimmung. Schauen Sie hin, Vers 8. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden. Und fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar, der König lebe ewiglich, du hast ein Gebot erlassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollten, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zithern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente hören würden. Wer aber nicht niederfiele und anbetete, sollte in den glühenden Ofen geworfen werden. Selbst gesagt. Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hattest. Nämlich Schadrach, Meschach und Abednego. Die verachten dein Gebot und sie ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Dieses Wort verleumden in Vers 8. Sie verklagten, sie verleumdeten die Juden. Das heißt eigentlich wörtlich, sie aßen ihre Stücke. Das meint sie pickten ihnen die Fleischstücke aus dem Leib. Das ist eigentlich das Wort, was hier steht. Sie machten sie fertig. Sie wollten sie auseinandernehmen. Sie bekämpften sie mit Haut und Haar. Ganz ist die Machtprobe offensichtlich doch noch nicht ausgestanden. Denn von diesen drei Männern heißt es nun, sie beteten das Bild nicht an. Und diese drei, die sind nicht irgendwer, sondern das sind immerhin führende Köpfe in der Provinz Babylonien. Und die Ankläger sagen das ja auch so suffisant zu Nebukadnezar. Du hast sie ja selber eingesetzt. Deine Leute sind es. Deine Wunderwaffen hier, die du von außen geholt hast. Und die stehen fest. Wenn auch rechts und links um sie herum alle brav ihren Bückling machen, die machen ihren Bückling nicht. Die nicht. Die unterwerfen sich nicht. Der Theologe Walter Lüthi hat sehr schön gesagt in einer Predigt über dieses Kapitel, diese Männer werden zum Bild, zum Vorbild für die bekennende Kirche aller Zeiten. Und so hat Walter Lüthi dieses dritte Kapitel überschrieben mit dem Motto, die bekennende Kirche. Hier sehen wir die bekennende Kirche im Alten Testament. Und das führt uns jetzt noch zu einer zweiten Beobachtung in dieser Machtprobe. Wir hatten gesagt, erstens, der Zeitgeist fordert Unterwerfung. Und wir sehen jetzt zweitens, das wollen wir noch kurz angucken, die bekennende Gemeinde gehorcht Gott um jeden Preis. Zweitens, die bekennende Gemeinde gehorcht Gott um jeden Preis. Schadrach, Meschach und Abednego verweigern den totalen Gehorsam, weil ihr Leben unter dem Oberbefehl des lebendigen Gottes steht. Sie bleiben treu, weil sie kapiert haben, unser Ja zu dem heiligen Gott ist gleichzeitig ein Nein zu allem, was die Ehre dieses heiligen Gottes beflecken könnte. Und natürlich, die Denunzianten waren in dieser Sache nicht ganz eigennützig. Das sehen wir hier am Anfang von Vers 12, wo sie sagen, die Leute, die du eingesetzt hast, sie hätten diese Position gerne selbst gehabt, ja? Und ihr Neid und ihre Missgunst und ihre Machtgier, die sahen jetzt endlich eine Chance, sich dieser jüdischen Eindringlinge zu entledigen und sie in Misskredit zu bringen. Was ihnen selbst an Fähigkeiten fehlte, was ihnen selbst an Integrität fehlte, das versuchten sie durch Verleumdung auszugleichen. Und Nebukadnezar ist entsetzt. Er ist entsetzt. Vers 14. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihm, wie wollt ihr Schadrach, Meschach, Abednego meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbieten, das ich aber aufrichten lassen? Er merkt, wie hier seine Autorität untergraben wird. Aber offensichtlich schätzt er den Dienst dieser drei Freunde sehr. Sie waren klug, sie waren zuverlässig, sie waren integer, sie waren loyal. Und darum, und das ist für Nebukadnezar schon viel, darum macht er hier nicht Tabula Rasa, sondern er gibt ihnen eine zweite Chance. Er gibt ihnen eine zweite Chance. So nach dem Motto, jetzt das Ganze nochmal von vorn. Ja, in Vers 15 sagt er wohl an, seid bereit, wir machen das Ganze nochmal. Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen und so weiter hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an. Jetzt nochmal bitte alle. Und er muss auch durchziehen, Nebukadnezar. Weil sonst die Totalität seiner Herrschaft zu bröckeln beginnt, wenn da drei Juden einfach nicht mitmachen. Und dann, und jetzt kommt eigentlich der vorentscheidende Satz dieses ganzen Kapitels. Dann macht Nebukadnezar den größten Fehler, den ein Mensch überhaupt begehen kann. Er macht den größten Fehler, den ein Mensch überhaupt begehen kann. In Vers 15 in der Mitte. Da sagt er nämlich, lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand retten könnte. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand retten könnte. Nebukadnezar lässt sich dazu hinreißen, eine Machtprobe mit dem lebendigen Gott auszurufen. Und so haben sie immer wieder gefragt, Pharao hat so gefragt, wer ist euer Gott? Sanherib, die kommunistischen Herrscher, wer soll ein christlicher Gott sein, von dem wir uns was sagen lassen müssten? Und so wird es auch am Ende der Antichrist tönen, wer sollte der Gott sein, der aus meiner Hand erretten könnte? Und man fragt sich, Menschenskinder, ist das denn schon so lange her? Kapitel 2, Vers 47, da hatte doch derselbe Nebukadnezar dem Daniel gesagt, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann. Er ist ein Herr über alle Könige, sagt Nebukadnezar in Kapitel 2, Vers 47. Und in Kapitel 3, Vers 15 lässt er sich dazu hinreißen, eine Machtprobe mit diesem Gott auszurufen. Und dieses Beispiel zeigt übrigens auch noch etwas anderes. Man kann massive Erfahrungen mit Gott machen und sich trotzdem nicht wirklich bekehren. Nebukadnezar hatte viel mit Gott erfahren. Er hatte beeindruckende Beweise der Macht Gottes gesehen. Und er hat sich trotzdem nicht bekehrt. Und jetzt packt er die größte Keule aus, die er auspacken kann gegen die drei, die seinen Götzen nicht anbeten wollen. Er übt jetzt den größten denkbaren Druck aus, den es gibt. Er sagt, nicht mal euer Gott, nicht mal euer Gott kann euch aus meiner Hand retten. Und wir fragen, wie werden die drei reagieren? Der ersten Welle hatten sie standgehalten. Sie hatten sich nicht mitgebeugt mit den anderen. Aber jetzt kommt der zweite Angriff auf ihre Treue. Der Zeitgeist fordert sein Recht, er fordert Unterwerfung und der Druck nimmt zu. Wir werden nächsten Sonntag sehen, wie die bekennende Gemeinde auch diesen zweiten Angriff übersteht. Dann kommt die Machtprobe, zweiter Teil. Sie können den Text, das würde ich Ihnen auch sehr empfehlen, schon mal lesen, sehen, wie Gott in dieser Situation handelt, wie es diese dramatische Zuspitzung gibt. Aber bis dahin müssen wir ja selbst unsere nächste Woche noch überstehen. Bis dahin müssen wir ja in den nächsten 7 Tagen auch wieder den Angriffen des Zeitgeistes entgegentreten. Diesem Druck der Political Correctness. Und wir werden auch die Verlockung des postmodernen Lebensstils wieder spüren, wie immer. Und lassen Sie mich das auch noch sagen, wir wollen auch die Mitchristen im Blick haben, deren äußere Situation der von Daniel 3 noch viel ähnlicher ist als unsere Situation. Und damit meine ich die an vielen, vielen Stellen der Welt zurzeit verfolgten Christen. Liebe Geschwister, auch die müssen wir gerade an dieser Stelle im Blick haben. Das ist nicht irgendwann mal passiert zu Zeiten des Kalten Krieges, sondern es passiert heute in diesen Wochen. Zum Beispiel in Usbekistan, da wurde ein Pastor Dmitri Chestakov am 21. Januar verhaftet. Und man hat ihm vorgeworfen, er sei ein alter Junkie, also ein alter Drogenabhängiger, der in illegale Tätigkeiten des Proselytismus verwickelt sei. Und seine Frau hat gesagt, ja, er war vor vielen Jahren früher ein Drogenabhängiger, aber das ist 15 Jahre her, bevor Christus ihn errettete. Und seitdem ist unser ganzes Leben von Gott bestimmt. Und sie missionieren in ihrem Umfeld dort in Usbekistan. Und jetzt ist dieser Pastor Chestakov angeklagt. Er sei mit einer illegalen religiösen Organisation verbunden und würde extremistische Dokumente verteilen. Das sind die Bibeln und die missionarischen Schriften. Und jetzt am 26. Februar wurden noch 2 weitere junge Männer mit angeklagt. Maxet Djababergenov, 26 Jahre, und ein anderer Pastor, Salavat Seribakyayev, 32 Jahre. Und dem Salavat, dem drohen, wenn er angeklagt und verurteilt wird, Gefängnisstrafe bis zu 8 Jahren. Obwohl er und seine Frau 5 Kinder haben im Alter zwischen 11 Monaten und 10 Jahren. Das ist die Situation in dieser Welt. Das ist der Druck, wie zu Daniels Zeiten. Oder denken wir an die indische Stadt Raipur, wo vor kurzem die Frau eines Pastors geprügelt wurde, weil sie einer Minderjährigen beistand, die von anderen bedrängt worden ist. Und am 2. Februar, also vor gut einem Monat erst, fand dort eine Pastorenkonferenz statt in Raipur. Und mindestens 10 Christen sind dabei überfallen und körperlich verletzt und angegriffen worden. Und als sie das dann der Polizei meldeten, sollte es nicht weiter verfolgt werden, weil die Regierung dieses Staates den Hindu-Extremisten weitestgehend freie Hand lässt. Und bei einem Gottesdienst in derselben Stadt Raipur in Indien am 4. Dezember 2006, da hat man den Christen die Kleider zerrissen, hat sie unter Schlägen durch die Gegend getrieben und dann in einen Hindu-Tempel hineingeführt, wo sie sich vor den Götterbildern verneigen sollten. Das alles ist nicht weit weg. Ich mache ein letztes Beispiel aus Mexiko, wo in Chiapas viele evangelische Christen bedrängt und bedrückt werden. Sie sollten sich dem Katholizismus stärker annähern. Und es gibt einige kleinere Städte, da bestehen die Stadtoberhäupter darauf, dass auch die evangelischen Christen die Feste traditioneller Katholiken mitfinanzieren. Und diese Feste sind oft so eine Mischung aus Indio-Religion und Katholizismus. Und die evangelischen Christen sagen, wir können das mit unserem Gewissen nicht vereinbaren, diese heidnischen Götzenanbetungsfeste mit diesen Indio-Religionen mitzufinanzieren. Und man versucht, sie zu bedrohen, sie einzuschüchtern, sie zu berauben. Das ist die Situation, die man durch viele weitere praktische Belege noch ergänzen könnte. Und die auch einen Ausschnitt der bekennenden Gemeinde Jesu in der Welt deutlich macht. Und den Druck, dem sie ausgeliefert ist. Und wie kommen wir alle nun durch? Wie kommen wir durch? Wir unter diesen noch relativ harmlosen Bedingungen und unsere verfolgten Geschwister in anderen Ländern. Wir wollen das nächste Woche genauer sehen, aber für heute So, heute bietet uns das Motto dieses Sonntags eine große Hilfe an. Und das möchte ich Ihnen noch mit auf den Heimweg geben. 4 Wochen vor Ostern, heute ist der Sonntag Oculi, haben wir gehört. Und Oculi heißt meine Augen, und nach Psalm 25, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Und dann geht dieser Vers so weiter, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß auf dem Netz ziehen. Liebe Mitchristen, hier liegt der Schlüssel. Wenn wir bestehen wollen gegenüber dem Zeitgeist, dann wollen wir dieses Oculi-Motto zu unserem eigenen machen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Wir werden nur dann bestehen können. Wir werden nur dann dem Herrn gehorsam sein, wenn wir stets in dieser Verbindung mit ihm leben. Und das soll auch unsere kommende Woche bestimmen, nicht nur den Sonntag heute. Dass wir stets auf den Herrn sehen. Das heißt, dass wir uns anschließen an die Kraftquellen, die der lebendige Gott uns zur Verfügung stellt. Dass wir diese große Möglichkeit des Gebets nutzen, dass wir den Herrn anrufen dürfen, dass wir zu Jesus Christus und dem Vater im Himmel beten dürfen, jeden Tag und immer wieder neu die Kraft erbitten, die wir brauchen. Und dass wir wirklich uns bemühen, regelmäßig sein Wort zu lesen. Und besser einen kleinen Abschnitt nur aus der Bibel als gar keinen Abschnitt gelesen. Dass wir diese Kraftquelle in Anspruch nehmen, dass wir uns dessen bewusst sind, wir brauchen die Ausrüstung durch den lebendigen Gott, weil wir in dieser ernsten Situation stehen. Und wenn wir darin nicht versagen wollen, wenn wir unserem Herrn wirklich treu sein wollen, wenn wir nicht einfach nur wie die Lemminge mit der Masse mitschwimmen wollen, mit Ausnahme der Tatsache, dass wir vielleicht am Sonntag mal zum Gottesdienst gehen, wenn wir unserem Herrn treu sein wollen, dann werden wir das nur in der Verbindung, in der lebendigen Verbindung mit ihm. Meine Augen sehen stets auf dem Herrn. Und dann wird unser Herr uns auch wirklich Tag für Tag wieder ausrüsten, damit wir wirklich bekennende Gemeinde sein können. Das heißt, Gemeinde, die ihrem Herrn gehorcht, um jeden Preis. Und dann wird sich auch an uns erfüllen, was der Liederdichter gesungen und gebetet und wozu er aufgerichtet hat. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer als treue Wächter stehen, die Tag und Nächte nie mehr schweigen und die dem Feind, mit dem Feind sind nicht Menschen gemeint, sondern der Teufel, und die dem Feind getrost entgegengehen. Ja, deren Schall die ganze Welt durchdringt und aller Völkerscharen zu dir bringt. Und dann heißt es in der letzten Strophe, du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, wie dunkel auch dein Weg, o Heiliger, ist. Drum hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehen. Du hilfst doch über Bitten und Verstehen. Das will Gott uns auch in der nächsten Woche schenken. Amen. Und jetzt lassen wir uns das singen.